Ich habe eigentlich für heute was ganz anderes vorbereitet gehabt. Aber so zwischen 3 und 4 Uhr morgens habe ich mich dann umentschieden und das Ganze mal geändert. Eigentlich wollte ich über Daniel reden, wie Daniel in die Grube geworfen wurde und die Löwen ihn fressen wollten, aber es nicht getan haben und so. Und ich wollte diese Geschichte nehmen und sie mit dem vergleichen, was eigentlich über Ostern passiert ist, weil es da so viele Ähnlichkeiten gibt. Deshalb eine kleine Ermutigung, lest es mal durch mit dieser Brille und ihr werdet viele interessante Perspektiven entdecken, die es dort gab. Aber nachts hatte ich keine Ruhe und habe mich dann mit einer anderen Frage beschäftigt. Und zwar habe ich mich gefragt, wie kann ich anderen Menschen beweisen, dass die Auferstehung real ist? Wie kann ich es machen? Wie kann ich anderen Menschen, weil jeder kann ja irgendetwas behaupten, oder? Jeder kann irgendwas erfinden. Jeder. Und das machen Menschen auch. Sie erfinden welche Geschichten. Wir haben jetzt sogar vor kurzem, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, da hat die Bild sich entschuldigt. Hat das jemand mitverfolgt in den Nachrichten? Ja? Hat sich die Bild entschuldigt. Sie haben eine Geschichte komplett erfunden und das Volk an der Nase herumgeführt und haben jetzt ein Statement rausgebracht, dass sie gesagt haben, wir haben die ganze Geschichte erfunden und mussten sie gerade stellen und dann der Person, der sie dann Schaden angerichtet haben, irgendwie 150.000 Euro bezahlen. Boah, überlegt euch mal. Das lesen die Menschen, glauben und alles ist erlogen, komplett. Könnte ja bei der Bibel ja auch sein. Könnte ja bei der Auferstehung genauso sein. Und dann habe ich mich gefragt, wenn das wirklich wahr ist, das habe ich vorhin Nivi auch gefragt hinten, ich habe sie gefragt, wenn die Auferstehung wirklich wahr ist, dass jemand wirklich im Tod war und von den Toten auferstanden ist, habe ich sie gefragt, findest du, dass wir Christen das gut widerspiegeln, diese Auferstehungspower? Mir kam zum Ergebnis, nee, eigentlich nicht so. Ne? Aber auch wenn die Auferstehung erlogen ist, dann sind wir Christen die dümmsten Menschen, die es auf dieser Erde gibt. Total, wir glauben total den Humbug. Geben uns Mühe, strengen uns an, folgen Jesus nach, am Ende ist alles Quark und dann bin ich tot, genauso wie der andere auch. Oder? Also diese Auferstehung, daran hängt alles. Dass Jesus für die Sünden der Welt gestorben ist, dass ein Guter für die Schlimmen stirbt oder für die Freunde stirbt. Leid und Tod können wir gut nachvollziehen. Aber dieses Auferstehen ist nicht so greifbar für uns, es sei denn, wir haben da persönliche Erlebnisse mitgehabt. Und die haben mich dann so, erstmal, ich bin da logisch rangegangen, habe ich dann gefragt, welche Beispiele gibt es eigentlich in der Natur, die auf Tod und Auferstehung deuten könnten? Mal total sachlich so, überlegt. Wem fällt hier was ein? Mal zusammenarbeiten ein bisschen. Ein Weizenkorn oder ein Korn, welches in die Erde fällt, hat die Form, stirbt, bricht auf und ein neues Leben entsteht. Habe ich mir auch aufgeschrieben. Was noch? Was fällt euch noch ein? Was könnte darauf hindeuten, dass sowas gibt? Der Winterschlaf. Ja, der Schlaf selbst. Jeden Tag sterbe ich. Ja? Ich weiß nicht, was 6, 7, 8 Stunden mit mir oder 14 Stunden mit mir passiert. Ja? Oder nach 2 Stunden. Genau. Ich weiß nicht, was passiert, ich werde wach und es geht irgendwie weiter. Meine Seele geht irgendwo spazieren, irgendwelche komischen Träume. Tod und Auferstehung haben wir jeden Tag. Ohne das würden wir sogar nicht überleben. Könnte man so auch auslegen. Winterschlaf, da haben wir auch Winter und Sommer. Alles stirbt, alles geht ein. Besonders die Bäume sind ein gutes Beispiel. Sie sind komplett wie tot eigentlich, grau. Und dann entsteht plötzlich wieder neues Leben, wie jetzt im Frühling. Sie werden grün, es grünt alles. Es wird schön und dann taucht wieder neu auf. Naja gut, ein anderes Beispiel vielleicht noch. Ich habe so gedacht, ich war mal bei der Geburt dabei, bei meinen Kindern dabei, bei der ersten Geburt, zweiten und so weiter und so fort. Als ich meine Frau da im Leiden gesehen habe, dachte ich, die kommt dem Tode nahe. Und dann war ich schockiert, da bin ich rausgegangen aus dieser Geburt, dachte so, was, so bin ich entstanden? Ich war traumatisiert. Ja, was die Frau da durchmacht, ich habe großen Respekt für die Frau bekommen, weil crazy, verrückt. Also das könnte auch auf Tod und Auferstehung hindeuten. Und da habe ich gedacht, und da werden wir gleich auch noch ein bisschen hineingehen, wir werden gemeinsam lesen, viel lesen heute und es wird mehr so ein kommentiertes Lesen sein. Wir haben das auch gleich in der Beamerwand, ihr könnt mitlesen und bitte lest mit, nicht nur zuhören, sondern mitlesen. Weil ich habe mich dann gefragt, was wäre der nächste Schritt? Also nachdem ich nach diese so mögliche Beispiele gefunden habe, Augenzeugen. Das wäre der nächste Schritt, wenn wir Polizisten wären und einen Fall lösen wollen würden, wären Augenzeugen super wichtig. Und dann wäre noch wichtig, historische Aufzeichnungen. Generell, was ist noch alles passiert? Dass Jesus gelebt hat, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, kann man nicht leugnen. Wir haben das im Alpha-Kurs gehabt, ich glaube, da gab es wie viele 25.000 irgendwas Referenzen in der Menschheitsgeschichte, die Augenzeugen und die Leute, die darüber berichtet haben, die man heute gut nachweisen kann. Es gibt keine Person, die so gut dokumentiert ist wie Jesus. Keine. Von mir gibt es weniger Beweise als von Jesus. Ich kann nicht mal nachweisen, dass es mein Ur-Ur-Ur-Ur-Uropa oder sowas gegeben hat. Das ist eine Glaubensgeschichte bei mir. Ja, muss wohl da gewesen sein, weil ich bin ja da. So, und jetzt gehen wir dann nochmal hinein und ich möchte erstmal kurz erzählen, wie sich die Jünger gefühlt haben, also diese Menschen, die Jesus nachgefolgt sind. Wir haben ja am Freitag gehört über den Tod und über die Macht des Todes und wie Jesus dort gekreuzigt wurde mit Verbrechern. Und wie ging es den Jüngern? Und die Jünger, die folgten, also vor der Kreuzigung, folgten die Jünger Jesus nach. Sie waren begeistert. Sie waren begeistert von diesem Mann. Warum? Denn er tat unglaubliche Wunder. Er heilte Menschen, die man sonst nicht hätte heilen können. Menschen, die verzweifelt waren. Sie haben neue Hoffnung durch ihn bekommen. Sie hörten Worte von ihm. Worte, die sie noch nie gehört haben. Lebendig machende Worte. Worte voller Weisheit. Sie ließen alles liegen und stehen. Ihre Arbeit verließen sie. Sie glaubten an diesen Jesus und liebten ihn. Sie liebten ihn. Sie wurden Freunde. Und sie glaubten mit dem ganzen Herzen, dass er der Messias, der versprochene Erretter ist. Der kommen sollte, der schon im Alten Testament von den Propheten vorhergesagt wurde. Er ist der König. Sie glaubten, er wird sie von den Römern, die sie unterdrückt haben, er wird sie befreien. Er wird sie rausholen aus dieser Unterdrückung. Und sie glaubten fest daran, boah, wenn Jesus in Jerusalem, so wie wir es auch gehört haben, sie haben geschrien, Hosanna, der König, der Sohn Davids, er ist da. Das ganze Volk hat ihn gefeiert. Und sie waren sich sicher, das ist der König. Und sogar wir sind seine engsten Freunde, wir werden mit ihm zusammen herrschen. Hochstimmung. Und die Zeit des Leidens unter der Unterdrückung wäre endlich vorbei. Doch es kam alles anders. Es kam alles komplett anders. Jesus wurde sogar aus ihrer eigenen Mitte verraten. Er wurde verhaftet und sie sind alle geflohen. Der Traum, den sie gehabt haben, der so gut anfing, war plötzlich nicht mehr da. Diese Luftblase, dieser Traum wurde zerstört. Jesus wurde brutal, im Alten Testament heißt es sogar, bis zur Unkenntlichkeit gefoltert. Er wurde von den Römern so ausgepeitscht, dass das Alte Testament vorhersagt, wenn sagt, man hat ihn angeschaut und man konnte ihn nicht wiedererkennen. Die Menschen drehten ihre Gesichter ab von ihm, weil er so unkenntlich gefoltert, bis zur Unkenntlichkeit gefoltert wurde. Und dann hat man ihn ans Kreuz genagelt. Mit anderen Verbrechern. Aber Jesus, statt mit Hass auf Hass zu reagieren, statt mit Zorn auf Zorn zu reagieren, statt mit Bösem auf Böses zu reagieren, reagierte er mit Liebe und Vergebung. Die Menschen sahen das. Augenzeugen waren da, viele Augenzeugen. Aber doch, trotz seiner Liebe und Sündlosigkeit, starb er wie ein Verbrecher am Kreuz. Was ging in den Jüngern vor, hat die Reihe von euch schon gefragt. Wie kann das sein? Wie kann das sein? Es fing doch so gut an. Er war doch der Messias. Er war doch, alles deutet auf ihn zu. Er war doch die versprochene Befreiung. Wo ist diese Königsherrschaft? Haben wir uns geirrt? Sind wir einem Deppen nachgefolgt? Sind wir einem Fanatiker nachgefolgt? Einem Irrlehrer nachgefolgt? Und als sie dann abgehauen sind, wie ging es denn wohl? Wie ging es wohl? Wie es heute auch gefragt worden wurde. Trauer. Unser geliebter Mensch ist tot. Trauer. Wir haben ihn verlassen. Wir haben ihn verleugnet. Verzweiflung. Was denn nun aus unserem Leben werden soll? Angst. Wenn sie ihn getötet haben, werden sie auch uns töten. Wie sollen wir damit umgehen? Zweifel, das Schlimmste wahrscheinlich, Zweifel. Haben wir uns geirrt? Aber guck doch mal. Und dann dieses Reflektierende. Hoffnungslosigkeit machte sich breit in ihnen. Denn das, was sie am Kreuz gesehen haben, das, diese Entstellung Jesu, diesen Tod, no chance, da kommt keiner lebend raus. Keiner kommt lebend aus den Händen der Römer raus. Der Tag vergeht. Nichts passiert. Die Hoffnungslosigkeit, die Angst und so weiter werden immer größer und immer stärker. Zweiter Tag vergeht. Nichts passiert. Alles ist gleich geblieben. Dritter Tag vergeht. Immer noch keine Rückmeldung. Wir haben uns geirrt. Und jetzt lesen wir gemeinsam, was einfach passiert ist. Ich habe drei Ereignisse herausgewählt. Jetzt kommt das Interessante. Es gab Augenzeugen, die Dinge erlebt haben. Und es gab vier Evangelien. In diesen Evangelien haben Menschen recherchiert und das aufgezeichnet, was diese Augenzeugen berichtet haben. Wenn wir in einem Gericht wären und vier unterschiedliche Augenzeugen hätten, die nichts miteinander oder kaum miteinander was zu tun hätten, die zwar ähnliche Aussagen haben, aber nicht 100% gleich, dann wäre das schon sehr, sehr stichhaltig. Lukas 24, wir lesen einfach durch und fühlen das mit. Eigentlich ist es genau das Gleiche, was ihr mit den Bildern dargestellt habt. Das muss ja dann geführt sein. Also, Lukas 24 ist da, ja, okay. Ganz früh am Sonntagmorgen, dem ersten Tag, also nachdem Jesus gekreuzigt worden ist und dann ins Grab gelegt wurde, dem ersten Tag der neuen Woche nahmen die Frauen die wohlriechenden Öle mit, die sie zubereitet hatten, und gingen zum Grab. War wahrscheinlich Brauch dort, noch die Leiche mit Öl einzurieben oder wollten sie noch die letzte Liebe erweisen, ich weiß nicht genau. Dort angekommen sahen sie, dass der Stein, mit dem man es verschlossen hatte, zur Seite gerollt war. Als sie die Grabkammer betraten, fanden sie den Leichnam von Jesus, den Herrn, nicht. Verwundert überlegten sie, was das alles zu bedeuten hat. Plötzlich traten zwei Männer in glänzenden weißen Kleidern zu ihnen. Engel. Die Frauen erschraken und wagten nicht, die beiden anzusehen. Warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Fragten die Männer. Er ist nicht mehr hier, er ist auferstanden. Denkt doch daran, was euch damals in Galiläa gesagt hat. Der Menschensohn, also Jesus, muss den gottlosen Menschen ausgeliefert werden. Sie werden ihn kreuzigen, aber am dritten Tag wird er von den Toten auferstehen. Da erinnerten sich die Frauen an diese Worte von Jesus. Sie liefen vom Grab in die Stadt zurück, um den elf Aposteln und den anderen Jüngern zu berichten, was sie erlebt hatten. Zu diesen Frauen gehört Maria aus Magdala, Johanna, Maria, die Mutter von Jakobus und noch etliche andere. Aber die Apostel hielten ihren Bericht für leeres Gerede und glaubten den Frauen kein Wort. Das ist schon mal hier sehr interessant, dass Frauen die ersten Botinnen waren im Neuen Testament, die diese Botschaft weitergeben sollen. Das ist sehr faszinierend. Jesus suchte sich Frauen aus als erste, die er beauftragte, geht hin, kommt gleich nochmal und erzählt den Jüngern, dass ich am Leben bin. Und wisst ihr was, warum das faszinierend ist? Weil vor 2000 Jahren, wenn es einen Gerichtsfall gegeben hätte, 4, 5 Frauen hätten gesehen, dass du jemanden umbringst, wäre ihre Aussage ungültig. Die Aussage einer Frau war ungültig. Das ist verrückt, oder? Verrückt, lebende Wesen, Menschen, war ungültig. Aber Jesus handelt hier anders. Er sucht hier Frauen aus. Er offenbart sich auch nicht allen Menschen auf der ganzen Welt, sondern er offenbart sich zuerst irgendwie den treuesten Menschen, den Menschen, die ihn am allermeisten geliebt haben. Und wir müssen zugeben, das waren nicht wir. Das waren die Frauen. Deshalb, was wäre eine Kirche ohne Frauen? Armselig, trocken. Ja, wir brauchen die Frauen, weil besonders die Liebe, natürlich auch durch die Männer. Männer können auch sehr liebevoll sein. Ja, aber ich merke das, ich bin eher trocken. Und durch meine Frau werde ich lebendig. Amen. Ja, Amen. Genau, aber die Apostel hielten ihren Bericht für leeres Gerede. In einer anderen Übersetzung steht, sie hielten es für Märchen. Jesus war 3,5 Jahre mit ihnen zusammen, erzählt ihnen ständig, nicht ständig, aber ein paar Mal, klar und deutlich, ich werde sterben, ich werde tot sein und ich werde auferstehen. Aber diese Botschaft ihres geliebten Menschen, Herrn, Meister, Messias, König, dass er sterben wird, das war zu heftig für sie. Sie glaubten das nicht. Wir lesen weiter in Johannes 20, da gibt es noch eine persönliche Begegnung zwischen Maria aus Magdala. Hier hieß es dann in Vers 11, inzwischen war auch Maria aus Magdala zum Grab zurückgekehrt und blieb voller Trauer davor stehen, weinend. Schaute sie in die Kammer und sah zwei weiß gekleidete Engel an der Stelle sitzen, wo der Leichnam von Jesus gelegen hatte. Einen am Kopfende, den anderen am Fußende. Die Engel natürlich. Warum weinst du? Fragten die Engel. Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingebracht haben, antwortete Maria. Für sie war er immer noch ihr Herr, obwohl er tot war. Als sie sich umblickte, sah sie Jesus da stehen. Aber sie erkannte ihn nicht. Sie erkannte ihn nicht. Und das ist passiert auch in der nächsten Geschichte. Ganz oft ist es so, dass Gott vor unserer Nase steht, aber weil wir es so für unmöglich halten, erkennen wir nicht, wie Gott zu uns spricht. Viele Menschen werden eines Tages, wenn sie vor Gott stehen werden, erkennen, wie Gott zu ihnen geredet hat. Aber weil sie es nicht glauben konnten, konnten sie es auch nicht erfassen. Als sie sich umblickte, sah sie Jesus da stehen, Vers 14. Aber sie erkannte ihn nicht. Er fragte sie, warum weinst du? Wen suchst du? Maria hält Jesus für den Gärtner und fragt deshalb, hast du ihn weggenommen? Dann sag mir doch bitte, wo du ihn hingebracht hast. Ich will ihn holen. Diese Frau, sie liebte Jesus, sie wollte diese Leiche holen. Maria, sagte Jesus nun. Sie wandte sich ihm zu und rief, Rabuni, Rabbi, das ist Hebräisch und heißt, mein Lehrer. Das ist die erste Person, die Jesus wirklich erkannt hatte. Jesus sagte, halte mich nicht fest. Wahrscheinlich wollte sie ihn umarmen, sich um ihn stürzen und wie auch immer. Diesen Vers verstehe ich nicht genau, was er geistig bedeutet, aber er sagte, halte mich nicht fest. Denn ich bin noch nicht zu meinem Vater in den Himmel zurückgekehrt. Geh aber zu meinen Brüdern. Obwohl sie weggelaufen sind, hält er sie immer noch für seine Brüder. So identifiziert sich Jesus mit seinen Jüngern. Und sage ihnen, ich gehe zurück zu meinem Vater und zu eurem Vater und zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria aus Magdala lief nun zu den Jüngern und berichtete ihnen, ich habe den Herrn gesehen. Und sie erzählte alles, was Jesus ihr gesagt hatte. Lukas 24, lesen weiter. Am selben Tag gingen zwei seiner Jünger nach Emmaus. Einem Dorf, zwei Jünger von Jesus, gingen weg nach Emmaus. Einem Dorf, 11 Kilometer von Jerusalem entfernt. Unterwegs sprachen sie miteinander über die Ereignisse der vergangenen Tage. Und während sie sich unterhielten und nachdachten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Er war auferstanden, er konnte an jedem Ort sich hin und her bewegen. Und er ging mit ihnen. Und hier wieder, aber sie, wie mit Blindheit geschlagen, erkannten ihn nicht. In anderen Evangelien steht drin, er erschien in einer anderen Gestalt. Ja? Jesus konnte das jetzt machen, Jesus war nicht mehr an die physikalischen Grenzen gebunden. Worüber sprecht ihr da miteinander, wollte Jesus wissen. Die Jünger blieben traurig, deprimiert stehen und verwundert bemerkte Kleopas, einer von den beiden, du bist wohl der Einzige in Jerusalem, der nichts von diesem Ereignis der letzten Tage weiß. Was meint ihr? Fragte Jesus. Naja, das, was mit Jesus aus Nazareth geschehen ist, antworten die Jünger. Er war ein Prophet. Seht ihr, was hier passiert ist? Wie was sie in ihrem Kopf gemacht haben? Sie haben ihn degradiert. Vom Messias, vom Sohn Gottes, ist er zum Propheten degradiert worden. Der Unglaube machte sich in ihren Herzen breit. Oh, er war ein Mann Gottes, aber vielleicht doch nicht der, auf den wir immer gewartet haben. Nur ein Prophet. Er war ein Prophet, den Gott geschickt hatte. Jeder im Volk konnte das an seinen mächtigen Worten und Taten erkennen. Aber unsere obersten Priester, die anderen Mitglieder des Hohen Rates, haben ihn an die Römer ausgeliefert. Er wurde zum Tode verurteilt und an das Kreuz geschlagen. Dabei hatten wir gehofft, jetzt kommt ihre Hoffnung, dass er der von Gott versprochene Retter ist, der Israel befreit. Seither sind es schon 3 Tage vergangen. Und dann wurden wir heute Morgen auch noch durch einige Frauen sehr beunruhigt. Diese Weiber. Ja, in der alten Übersetzung steht da Weiber drin. Also, daher kommt das. Die zu uns gehören. Schon von Sonnenaufgang waren sie zum Grabe gegangen. Aber der Leichnam von Jesus war nicht mehr da. Die Frauen kamen zurück und erzählten ihnen, sei Engel erschienen. Die sagten, Jesus lebt. Einige von uns sind gleich zum Grab gelaufen. Es war tatsächlich alles so, wie die Frauen berichtet hatten. Aber Jesus haben sie nicht gesehen. Darauf sagte Jesus zu ihnen, oh, wie wenig versteht ihr doch. Warum fällt es euch nur so schwer, alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste der von Gott erwählte Retter nicht all dies erleiden, bevor ihn Gott zum höchsten Herrn einsetzte? Dann erklärt ihn Jesus, was durch die ganzen Schriften hindurch über ihn gesagt wurde. Von den Büchern Mose, also Altes Testament angefangen, bis zu den Propheten. Inzwischen waren sie kurz vor Emmaus und Jesus tat so, als wolle er weitergehen. Deshalb drängten die Jünger, bleibt doch über Nacht bei uns. Es ist spät und wird schon dunkel. So ging er mit ihnen ins Haus. Als Jesus sich mit ihnen zu essen niedergelassen hatte, nahm er das Brot, wie er es immer tat. Wir haben heute auch Brot gegessen, ja. Dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es mit ihnen. Das war eine Gewohnheit. Diese Essgewohnheit hatte er mit seinen Jüngern immer wieder gehabt. Die haben immer wieder Gemeinschaft gehabt, Essen gebrochen. Und in diesem Moment, als er dies tat, in Vers 31, da heißt es, da wurden ihnen die Augen geöffnet. Es war Jesus. Doch im selben Moment verschwand er und sie konnten ihn nicht mehr sehen. Denn Jesus ist gekommen, um den Glauben in unseren Herzen anzuzünden. Nicht, dass wir durchs Schauen, durchs Sehen leben, sondern durch den Glauben des Herzens leben. Sie sagten zueinander, hat es uns nicht tief berührt? Oder andere Stellen sagen auch, hat unser Herz nicht gebrannt? Als er unterwegs mit uns sprach und uns die Heilige Schrift erklärte, ohne Zeit zu verlieren, brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Dort, wo die 11 und andere Freunde von Jesus zusammen waren. Von ihnen wurden sie mit den Worten begrüßt. Der Herr ist tatsächlich auferstanden. Die checken es immer noch nicht. Augenzeugen kommen jetzt mehr und mehr zusammen. Er hat sich Simon gezeigt. Nun erzählten die beiden, was auf dem Weg nach Emmaus geschehen war und dass sie ihren Herrn erkannt hatten, als er das Brot in Stücke brach. Noch während sie berichten, stand Jesus plötzlich mitten im Kreis. Er konnte mitten dort hineinkommen. Mitten im Kreis der Jünger. Friede sei mit euch, begrüßte er sie. Die Jünger erschraken und fürchteten sich sehr. Jetzt guck mal, was Jesus gleich macht. Ich musste da lachen, ehrlich gesagt. Sie dachten, ein Geist stünde vor ihnen. Ja, im Gehirn. Jesus ist so tot, tot, tot. Was da am Kreuz passiert ist, das kann er nicht sein, sogar wenn er vor ihnen steht. Solche Macht hat der Tod auf unser Leben. Vers 38. Warum habt ihr solche Angst? Fragte Jesus. Wieso zweifelt ihr daran, dass ich es bin? Seht doch die Wunden an meinen Händen und Füßen. Also er wurde wiederhergestellt, aber die Wunden an Füßen und Händen hat er irgendwie ihnen zuliebe gelassen. Ich bin es wirklich. Hier, fasst mich an, überzeugt euch, dass ich kein Geist bin. Geister sind doch nicht aus Fleisch und Blut wie ich. Dann zeigt er ihnen seine Hände und Füße. Aber vor lauter Freude, Rahel gefragt, wie würdet ihr reagieren? Vor lauter Freude konnten sie es noch immer nicht fassen, dass Jesus vor ihnen stand. Glaubst du, so wird es mir auch gehen. Endlich fragte er sie, jetzt macht er diese Beweisführung, finde ich voll süß eigentlich. Ne? Habt ihr etwas zu essen? Hier? Sie brachten ihm ein Stück gebratenen Fisch. Da nahm er und aß vor ihren Augen. Und sie guckten. Ne? Dann sagte er zu ihnen, erinnert ihr euch an das, was ich euch angekündigt habe? Als ich noch mit euch zusammen war, alles muss sich erfüllen, was bei Mose, bei den Propheten und im Psalm über mich steht. Nun erklärte er ihnen die Worte der Heiligen Schrift. Er sagte, es steht doch dort geschrieben, der von Gott erwählte Retter muss leiden und sterben und er wird am dritten Tag von den Toten auferstehen. Die ganze Schrift spricht davon. Allen Völkern wird in seinem Auftrag verkündigt. Gott vergibt jedem die Schuld, der zu ihm umkehrt. Das soll zuerst in Jerusalem geschehen. Ihr selbst habt miterlebt, dass Gottes Zusagen in Erfüllung gegangen sind. Ihr seid meine Zeugen. Ich werde den Heiligen Geist zu euch herabsenden, den mein Vater euch versprochen hat. Bleibt hier in Jerusalem, bis ihr diese Kraft von oben empfangen habt. Dann heißt es, ich glaube, Vers hier vergessen, vielleicht steht er auch da. Da heißt es, und sie gingen nach Jerusalem und sie waren im Tempel, und sie freuten sich und priesen Gott. Sie haben eine Freude gehabt, wie noch nie in ihrem ganzen Leben zuvor. Denn was hier passiert ist, durch Augenzeugenberichte, sie haben es hier, und Jesus hat sich dann später noch an vielen Menschen offenbart. Nicht nur sie haben sie gesehen, ich habe nur ein paar Ausschnitte jetzt genommen. Aber sie haben Folgendes gesehen, das, wovor die Menschen am allermeisten Angst haben, was die Menschen am allermeisten fürchten, diesen Tod, diese Schmerzen, diese Qualen, die sie am Kreuz erlebt haben und gesehen haben. Sie hatte keine Macht über Jesus gehabt. Sie hatte keine Macht. Der Tod hat keine Macht. Das, was die Menschen am allermeisten fürchten und warum sie ihre Seele oft verkaufen, um dem Tod zu entfliehen, um den Leiden zu entfliehen, um ein gutes Leben zu haben, hatte keine Macht über diesen Jesus. Und im nächsten Vers, Johannes 11, 25 bis 26, heißt es, da hat Jesus, bevor er gekreuzigt wurde, hat er Folgendes gesagt, da erwiderte ihr Jesus, ich bin die Auferstehung, ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Glaubst du das? Die Jünger hier, die haben das erlebt. Sie haben gesehen, dass das, was Jesus gesagt hat, wahrhaftig ist. Es ist wahr. Und jetzt kommt der historische sozusagen Beweis. Jetzt kommen die Aufzeichnungen, die dann daraufhin entstanden sind. Plötzlich eine kleine Gruppe von Menschen, die eine große Angst hatten, die sich versteckt hatten in Häusern, die verzweifelt waren, die voller Furcht waren, hinter denen kein Politiker stand, die keine Macht und keine Geld hatten, kein Geld hatten, standen plötzlich auf. Sie standen auf, sie gingen genau in diese Stadt, sie gingen dort vor diese Leute, die geschrien haben, kreuzige ihn. Sie standen da plötzlich und verkündigten mutig, Jesus ist der Herr. Er ist von den Toten auferstanden. Man hat sie genommen, man hat ihn gedroht. Hört auf, in seinem Namen zu reden. Sie standen wieder auf und haben wieder gepredigt, weil sie wurden in ihrem Denken verwandelt. Sie haben gesehen, der Tod, das ist lächerlich. Er hat keine Macht mehr. Ich glaube an Jesus und ich werde genauso eines Tages auferstehen wie er. Im Gegenteil, das Beste, was mir passieren kann, ist zu sterben, damit ich so sein kann wie er und da sein kann, wo er ist. Und die große Furcht vor dem Tod wurde ihnen genommen. Und das ist das, was diese Jünger erlebt hatten. Und sie fingen an, bis heute, debattieren Historiker natürlich, ob das wahr ist oder nicht wahr ist, aber sogar der atheistischste und kritischste Historiker, den es gibt, er wird Folgendes sagen müssen. Er wird in die Knie gezwungen werden. Er sagt so, ich glaube das Ganze alles nicht. Aber eine Sache, eine Tatsache kann ich nicht leugnen. Irgendetwas muss dort passiert sein. Weil es macht sonst keinen Sinn, warum diese kleinen Fischer, Bauern oder was sie auch immer waren, Zöllner, Steuereintreiber, dass diese Menschen, ungebildeten Menschen, aufgestanden sind und diese Tatsache gepredigt haben, bis in den Tod hinein. Bis in den Tod hinein. Wenn es eine Lüge war, hätten sie es nicht bis zum Tod festgehalten. So wie meine Tochter, wenn du Geld geklaut hättest aus meinem Portemonnaie, ja, 100 Euro als Beispiel, und ich würde dann dir mit dem Tode drohen, ja, und sage, hier, ich werde dich töten. Sie sagt die ganze Zeit, nein, ich habe es nicht gemacht, ich hole Pistole raus und sage, ich werde dich erschießen. Sagt die Wahrheit, ja, ich habe Geld rausgenommen, tut mir leid. So reagieren Menschen, wenn es um eine Lüge geht. Im 16. Jahrhundert gab es einen falschen Messias, der sich selbst zum falschen Messias erklärt hat und der ganz viel Unordnung unter den Juden geschaffen hat. Ihr könnt das mal nachlesen, da heißt Sabbatai Zvi. Und eines Tages ist er ins Gericht gekommen, die Moslems haben ihn erwischt. Und die Moslems haben damit einen Pfeil auf ihn gezielt und gesagt, wenn du wirklich der Messias bist, werden wir den Pfeil loslassen und du wirst nicht sterben. Oder du hast die zweite Möglichkeit, du konvertierst zum Islam. Was hat er gemacht? Der ist zum Islam konvertiert, weil er konnte an dieser Lüge nicht festhalten. Er sagt, das ist mein Leben nicht wert, hat er gesagt. Und die Jünger, von denen wir gesprochen haben, die Angst gehabt haben, 11 von diesen 12, sind alle auf brutalste Art und Weise gestorben. Teilweise wurden sie kopfüber gekreuzigt, die einen hat man zersägt, die anderen hat mit der Axt zerschlagen, die anderen hat man enthauptet, anderen hat man die Haut abgezogen. Nur Johannes, den hat man versucht, im heißen Öl zu baden. aber irgendwie hatte das Öl keine Macht über ihn, hat man ihn auf einer Insel ausgesetzt, wo er halt dann die Offenbarung geschrieben hat. Und dieses Auferstehungserlebnis hat die Jünger so massiv verändert, der Tod hat an Macht verloren. Und Jesus sagt, wer an ihn glaubt, wer seine Sünden zu ihm bringt, wer sich ihm anvertraut und ihn im Glauben annimmt, dieses Opfer, was er für ihn getan hat, er wird ewig leben. Er wird diese gleiche Auferstehungskraft bekommen, die Jesus auch gehabt hat. Und die Geschichte hat das bewiesen, immer wieder aufs Neue. Bis heute, Christentum ist die am meistverfolgte Glaubensausrichtung, die es in der Welt gibt. Bis heute bezeugen Menschen, singen den Tod. Sie gehen in den Tod hinein und singen Dankeslieder und Freudeslieder, weil sie diesem lebendigen Gott vertrauen. Und wisst ihr was? Und das ist mir plötzlich mit den Augen geöffnet worden. Die Menschen, auch wir Christen, müssen leiden manchmal und sogar sterben, weil der Mensch in dieser Welt so sehr an dieser Tatsache leugnet. Aber wenn der Mensch, dieser ungläubige Mensch, und aus Liebe zu diesem Menschen, wenn dieser Mensch dann sieht, wie du in deinen Nöten und Leiden an diesem Jesus festhältst, das wird ihn überzeugen. Und er sagt, da muss doch vielleicht etwas dran sein. Und wir wissen bis heute, Millionen von Menschen erleben den auferstandenen Jesus, dass Jesus lebendig ist und Jesus wirkt in das Leben vieler, vieler Menschen hinein. Und ich möchte heute zwei Dinge uns mitgeben. Nummer eins ist, wenn du schon seit Ewigkeiten Christ bist, und das habe ich mich auch gefragt, welche Konsequenz hat diese Auferstehung auf mich? Und ich muss ehrlich sagen, dass ich zu sehr noch in diesem Leben drin stecke und manchmal vergesse, dass diese Auferstehungskraft da ist. Und ich darf vertrauen, dass egal was in meinem Leben passiert ist, Gott wird mich von den Toten auferwecken, weil ich in Jesus gerecht gesprochen wurde. Aber auch vielleicht an den anderen, vielleicht hast du diese Hoffnung nicht. Vielleicht gehst du und rast du auf den Tod hin und du weißt nicht, was dich erwartet. So lade ich dich heute mit dieser Beweisführung ein, an Jesus zu glauben und ihm deine Seele und dein Leben anzuvertrauen. Und du wirst auch diese Auferstehungskraft jetzt schon in deinem Inneren erfahren und erleben. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, liebe Freunde, hier und auch online vor Ort, der Herr ist auferstanden. Amen. Das wünsche ich euch allen, dass ihr das kräftig erlebt und dass das eure und meine Realität im Leben wird, dass wir keine Angst mehr vor Schmerz und Tod haben, sondern zuversichtlich mit dem Glauben auf die Zukunft zulaufen können, weil wir einen auferstandenen Herrn haben. Amen. Ich bete. Vater im Himmel, wir danken dir für den heutigen Tag. Wir danken dir für das Essen. Wir danken dir, dass du uns immer wieder belebst. Für die gute Zeit, Gemeinschaft. Wir danken dir, Herr, dass du damals dich den Jüngern offenbart hast und dass sie heute für uns Beweisführung sind, dass du wirklich auferstanden bist. Denn keiner macht sowas Dummes, wie sie getan haben, ihr Leben lassen für diese Wahrheit, dass du tot warst und jetzt lebst. Und Vater, ich bitte dich, dass viele von uns hier diese Wahrheit neu erfahren können, erleben können. Dass wir diesen tiefen Frieden haben können, der uns bis in den Tod und durch den Tod hineinträgt, weil wir auch mit auferstehen werden. Danke, Jesus, für diese lebendige Hoffnung, die wir in dir haben. In Jesu Namen. Amen. Wenn jemand noch Fragen hat später, wenn jemand noch Gebet braucht, geht auf die Beter zu, kommt auf mich zu und lasst noch ein bisschen Gemeinschaft haben.